Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Unser Thema heute: Barmherzigkeit Gottes und das Sakrament der Versöhnung. Heute der dritte Teil und dann wird es vor allem um die Beichte gehen. Bei uns im Studio zu Gast ist Benefiziat Tobias Brandl aus Wickratsbad. Wir sind im Jahr der Barmherzigkeit, in dem das Sakrament der Versöhnung, die Beichte, einen besonderen Stellenwert hat. Bei einer Umfrage zum Thema Beichte bekommt man oft zur Antwort: Nein, ich will nicht, ich kann nicht, ich brauche eigentlich auch gar nicht, ich war schon so lange nicht und wozu überhaupt, ich habe doch eh niemanden umgebracht und so weiter. Diese Sprüche kennen Sie. Wenn man dann fragen würde, könnten wir dann direkt die Heiligsprechung einleiten, dann sind sich schon alle einig, dass es soweit dann doch noch nicht ist. Wir haben bei einem Weltjugendtag vor einem Beichtzelt Jugendliche interviewt. Dabei haben wir ganz andere Antworten bekommen, als vielleicht zu erwarten waren. Auf die Frage, wie sie sich nach der Beichte fühlen, sagten sie:
Bin ganz berührt. Also super. Es ist totale Befreiung, Freude, Erlösung. Man fühlt sich richtig glücklich danach.
Ja, Befreiung im wahrsten Sinne des Wortes. Also die Last der Sünden sozusagen fällt einem von den Schultern. Das ist natürlich nicht irgendwie so physisch, aber einfach ja, im Herzen spüre ich das so.
Also erstmal die komplette Freude, die totale Leichtigkeit. Ich habe wirklich gemeint, ich schwebe. Dann kamen irgendwie, weiß ich nicht, Freuden, Tränen. Ich war einfach sowas von erleichtert.
Es hilft mir und ich glaube an die Verheißung, die Gott uns gibt, dass uns losspricht von allem. Und es ist, ich darf alles ihm geben, ihm ans Kreuz geben. Das ist wunderbar, ja.
Der Segen, der nachher gegeben wird. Ich weiß nicht, wenn ich allein vor Gott trete und ihm einfach meine Sünden sage, ich fühle mich nicht wirklich erlöst. Wenn ein Priester mir die Hand auflegt, dann habe ich wirklich die Gegenwart des Heiligen Geistes bei mir. Und dann spüre ich den wirklich. Ich mich so erleichtert.
Von einer 14-Jährigen, die ein Jahr zuvor getauft worden war, wollten wir wissen, warum ihrer Meinung nach auf dem Weltjugendtag so viele Jugendliche zur Beichte gehen.
Ich glaube, weil ihnen einfach da nochmal das extrem nahegelegt wird und weil sie da einfach nochmal extrem spüren, dass Gott einfach auf sie wartet und dass Gott ihr Vater ist.
Und welchen Rat gaben Jugendliche in Bezug auf die Beichte weiter?
Traut euch.
Tut's, und zwar regelmäßig und nicht so selten wie ich.
Tut's, traut euch, so die Jugendlichen beim Weltjugendtag. Tipps dazu wollen wir Ihnen heute geben in der Sendereihe Spiritualität mit Benefiziat Tobias Brandl, der hier bei uns im Studio ist. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Schön, dass Sie bei uns sind.
Sehr gerne.
Ist Ihnen irgendwas besonders da hängen geblieben oder hat Sie da was angesprochen von den Zeugnissen?
Also ich musste an meine eigene Erfahrung denken oder eigene Erfahrungen, die ich schon machen durfte. Und für mich ist das einfach auch so ein großes Geschenk bis heute. Und es ist für mich immer eine Freude und dankbar spreche ich einfach auch über dieses Sakrament, das ich jetzt auch als Priester spenden darf. Also es ist auf beiden Seiten für mich eine große Erfahrung. Wenn ich selber Pönitent bin, die Beichte ablege oder wenn ich als Priester dann das Sakrament spenden darf, es ist immer wieder ein Geschenk und ja, diese Jugendlichen bestätigen mir das auch wieder jetzt, ja.
Dann sind wir jetzt gespannt auf Ihren Vortrag.
Vielen Dank. Ja, wir haben schon ein paar Gedanken eingangs gehört, eben Beichten, das ist oft immer wieder eine Herausforderung für uns. Und mancher hat sich schon die Frage gestellt, warum soll ich denn überhaupt beichten? Was bringt denn das schon? Fragen sich so viele Menschen. Oder warum kann ich denn das nicht mit mir selber ausmachen? Nicht selten kann man auch hören, beichten gehen, das ist für mich eine Plage. Ich gehe zwar häufig beichten, aber ich bleibe immer derselbe. Ich begehe die gleichen Sünden, habe dieselben Fehler und Mängel. Auch meine Probleme und Bedrängnisse ändern sich nicht. Oder ich weiß nicht, was ich zu beichten hätte. Ich habe doch niemanden getötet, niemanden verraten, niemanden betrogen, nichts gestohlen. Also habe ich doch nichts zu beichten. Man kann auch diesen Einwand oft hören. Ich kann nicht zur Beichte gehen. Ich habe Angst und schäme mich. Meine Sünden sind schrecklich. Was wird wohl der Priester dazu sagen? Oftmals Ist es vielleicht auch so, dass wir als Christen die Beichte gar nicht in ihrer Tiefe wirklich verstanden haben oder nicht wissen, was sie im Geiste des Evangeliums wirklich bedeutet für uns? Oftmals ist das Verständnis für die Beichte oft wirklich sehr oberflächlich. Nicht selten gehen wir zu diesem Sakrament wie zu einer ja quälenden Gerichtsverhandlung, die man jetzt gerade so hinter sich bringen muss. Wenn unter den Christen das Gespräch auf die Beichte kommt, dann hört man meistens, dass die Beichte nur ein Aufzählen und von Sünden ist und man schließlich nur auf die Buße, die Lossprechung wartet. Die Menschen, die etwas freier denken, fügen dann hinzu, dass die Beichte für die Gläubigen eine überflüssige Belastung ist oder sei. Man solle Gott seine Sünden unmittelbar bekennen und nicht dem Priester, seinem Vermittler, der ein Mensch ist, wie die anderen Menschen auch. So viele Begründungen immer wieder zu diesem Sakrament der Versöhnung. Wie ich es schon erwähnt habe, ja, ich habe wirklich selber große, schöne, wunderbare Erfahrungen machen dürfen und ganz konkret wirklich diese Einladung immer wieder, wie Gott seine Arme öffnet, wie er sich sehnt danach, uns zu vergeben, wie er uns entgegenkommen will. Diese konkrete Zusage der Vergebung im Sakrament, wo wir uns oft schwer tun, denn wir können das nicht direkt sehen, nicht greifen. Und doch ist es eine Realität der Barmherzigkeit Gottes. Und mich berührt immer wieder ein Wort, das Jesus einmal zu Schwester Faustina gesagt hat. Heute sagte mir der Herr: Tochter, wenn du zur heiligen Beichte kommst, zur Quelle meiner Barmherzigkeit, fließt stets auf deine Seele mein aus dem Herzen quellendes Blut und Wasser und veredelt deine Seele. Jedes Mal, wenn du zur heiligen Beichte gehst, tauche mit großem Vertrauen ganz in meiner Barmherzigkeit unter, damit ich über deine Seele die Fülle meiner Gnaden ergießen kann. Wenn du zur Beichte kommst, wisse, dass ich selbst im Beichtstuhl auf dich warte. Ich verhülle mich nur mit dem Priester, aber in der Seele wirke ich selbst. Hier begegnet das Elend der Seele dem Gott der Barmherzigkeit. Sage den Seelen, dass sie aus dieser Quelle der Barmherzigkeit nur mit dem Gefäß des Vertrauens schöpfen können. Wenn ihr Vertrauen groß ist, ist meine Freigebigkeit grenzenlos. Ströme meiner Gnade überfluten demütige Seelen. Hochmütige sind immer in Armut und Elend, denn meine Gnade wendet sich von ihnen ab, hin zu den demütigen Seelen. Und soweit dieses Wort Jesu an die heilige Faustina. Und ich glaube, es lädt uns heute wieder ein, auch wenn wir vielleicht schon oft immer wieder über die Beichte etwas gehört haben in Vorträgen. Ich glaube, wir hören nicht genug davon, uns immer wieder einladen zu lassen, uns immer wieder ansprechen zu lassen, für dieses große Geschenk der Barmherzigkeit Gottes, dem Sakrament der Versöhnung, wenn der Herr selbst da sein will, da ist, uns beschenken will in seiner Güte, in seiner Liebe, wie wir es jetzt gerade auch in den Worten an die heilige Faustina gehört haben. Stellen wir uns doch vor, Jesus wäre jetzt sichtbar unter uns und wir könnten ihm die Frage stellen, selbst stellen: Jesus, sag uns, warum sollen wir denn beichten? Dann könnte uns vielleicht so antworten: Beichten ist keine Last, sondern ein großes Geschenk. Es ist mein Ostergeschenk an euch. Als ich damals am Kreuz hing, da haben außer Johannes und alle meine Freunde mich allein gelassen. Judas hat mich verraten, Petrus hat mich verleugnet und alle anderen hatten sich auf und davon gemacht. Sie standen nicht zu mir. Und dann haben mich die Soldaten ans Kreuz geschlagen. Dort spürte ich nicht nur die brutalen körperlichen Schmerzen und den Spott der Menge, nein, Das Allerschlimmste war die ganze Last der Sünde und des Bösen, das ich auf mich nahm. Bereits Jahrhunderte vorher hat der Prophet Jesaja diese Szene gesehen und dann aufgeschrieben. Im Buch Jesaja: Der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Ja, ich habe diesen brutalen Tod auf mich genommen, um alle Menschen von ihren Sünden zu erlösen und sie zum himmlischen Vater heimzuführen. Dort am Kreuz hatte ich unter brutalsten Schmerzen allen vergeben. Und gleich darauf kam es zur ersten Beichte und ich schenkte die Lossprechung: Der eine Verbrecher sah seine Schuld ein und bat mich um Vergebung. Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Darauf gab ich ihm die Lossprechung, gewissermaßen: Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Dann bin ich mit aller Schuld auf mir gestorben. Als ich dann am Ostersonntag meinen Freunden begegnete, waren sie erstaunt und erschrocken. Und sie hatten ein schlechtes Gewissen, weil sie mich im Stich gelassen haben. Darum habe ich zweimal zu ihnen gesagt: Friede sei mit euch. So habe ich ihnen vergeben. Und dann gab ich ihnen den Auftrag, meine Vergebung allen zu bringen, die ehrlich bereuen und umkehren wollen. Ich sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Wer mir die Sünden vergibt, dem sind sie vergeben. Wer mir die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Bis heute möchte ich, dass durch meine Beauftragten mein Verzeihen und mein Friede den Menschen geschenkt wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht haben wir das schon oft erlebt, dass wir uns in Vorurteilen einer Sache verschrieben haben, uns nicht getraut haben, eine Sache nicht an uns herangelassen haben oder einer Person nicht begegnen wollten, entsprechend, und nachdem wir das Vorurteil überwunden haben, kam es doch ganz anders, als wir gedacht haben. Alles nahm plötzlich eine positive Wendung. Vielleicht geht es uns oft so mit dem Sakrament der Versöhnung, mit so manchem Vorurteil. Vielleicht kann uns folgende kleine Geschichte auch helfen, uns anregen, eine Entscheidung zu treffen, einen Schritt zu tun, hin zum Bußsakrament, hin dieses Sakrament der Versöhnung in Anspruch zu nehmen, dass wir nicht sitzen bleiben, sondern uns in Bewegung bringen lassen, hin zum Beichtstuhl, hin zum Priester, hin dorthin, wo wir dieses Sakrament empfangen können. Diese kleine Geschichte lautet folgendermaßen: Ein Mann sitzt im Bummelzug. Bei jeder Station steckt er den Kopf zum Fenster hinaus, liest den Ortsnamen und stöhnt. Nach 4 oder 5 Stationen fragt ihn besorgt ein Gegenüber: Tut Ihnen etwas weh? Sie stöhnen so entsetzlich. Da antwortete er: Eigentlich müsste ich aussteigen. Ich fahre dauernd in die falsche Richtung, aber hier ist es so schön warm drin. Ja, so diese kurze Geschichte, die uns doch anregen könnte, ja, dass wir nicht sitzen bleiben auf unseren Sünden, gewissermaßen, dass wir uns in Bewegung bringen lassen, dass wir mit den Sünden ja nicht in die falsche Richtung fahren, gewissermaßen, ja, eben weg von Gott, sondern dass wir sie zu ihm bringen, wenn er uns erwartet, verhüllt im Priester, wie wir es gerade auch gehört haben, dass wir uns auf den Weg machen zu ihm, dass wir aussteigen gewissermaßen, ja, aus der Sünde, dass wir uns zum Herrn hin bewegen, der uns seine Barmherzigkeit erweisen will, seine Vergebung schenken will. Das ist die frohe Botschaft. Also Gott hat diese Mauer der Sünde durchbrochen, des Todes durchbrochen. Er hat den Ausweg in die Freiheit geschaffen. Er schaut nicht zu. Ja, er will es nicht zulassen, wie der Mensch durch die Kettenreaktion der Sünde nach und nach sich selbst und seine Mitwelt zerstört. Er selbst ist gekommen, hat seinen Sohn gesandt, der durch sein Leben und Sterben die Sünde der Welt auf sich genommen hat. Jesus wurde selbst am Kreuz in dieser Welt von der Sünde durchbohrt und hat gebetet: Vater, vergib ihnen. Er hat sich vom Vater in diesem furchtbaren Schmerz und in seiner Verlassenheit nicht trennen lassen und sterbend gesagt: Vater, in deine Hände lege ich mein Leben. Seine Liebe ist unsere Rettung. Der Name Jesus bedeutet: Gott rettet. Diese Liebe kommt uns entgegen. Ja, in der Taufe werden wir mit Christus vereinigt, mit seiner Liebe am Kreuz und mit der Macht seiner Auferstehung. Wir werden wiedergeboren aus dem Wasser und dem Heiligen Geist, wie wir es ja schon im ersten Teil dieser Vortragsreihe gehört haben, wie es Jesus gesagt hat. Wiedergeboren werden aus dem Wasser und dem Heiligen Geist. Die Taufe tilgt, ja, überwindet die Erbsünde. Das heißt, wir werden von der Macht der Finsternis entrissen und wieder Söhne und Töchter Gottes. Dem Jugendlichen und Erwachsenen Taufbewerber, jene, die schon persönlich verantwortete Sünden begehen können, konnten, werden bei der Taufe auch alle persönlichen Sünden vergeben. Es verbleibt nichts, was dem Getauften am Eintritt ins Reich Gottes hindern könnte. Doch nach der Taufe bleiben noch gewisse zeitliche Folgen der Sünde, Leiden, Krankheit, Tod, Gebrechen und auch die Neigung zur Sünde und zum Misstrauen in unserem Herzen. Das in der christlichen Initiation der Taufe erhaltenes neues Leben hat die Gebrechlichkeit und Schwäche der menschlichen Natur nicht behoben und auch nicht die Neigung zur Sünde überwunden, die sogenannte Konkupiszenz, wie es auch im Katechismus heißt, der katholischen Kirche. Jeden Tag sollen wir, wollen wir also, so wie bei der Taufe, das Böse und das Misstrauen zurückweisen und uns von ganzem Herzen für das Gute und das Vertrauen zu Gott entscheiden. Die Kraft zu diesem Kampf um den Glauben und um das Gute, den Heiligen Geist, empfangen wir durch Taufe und Firmung, den wir auch immer wieder anrufen sollen und dürfen, diese Kraft Gottes, den Heiligen Geist, der uns beisteht in diesem Ringen, in diesem Kämpfen für das Gute, für die Liebe, für die Barmherzigkeit, für das Wahre. Also bei allem Bemühen im Kampf um das Gute machen wir alle immer wieder die Erfahrung, dass wir sündigen, dass wir der Liebe Gottes nicht entsprochen haben. Wenn wir als Christen sündigen und wir tun es in unserer Schwäche, dann hilft uns Gott durch das Sakrament der Versöhnung, dass in uns die Gnade der Taufe erneuert wird. Und so ist dann die Beichte, wie es der Kirchenvater Tertullian nannte, die zweite Rettungsplanke nach dem Schiffbruch des Verlustes der Gnade. Es ist eines der größten Wunder und Geschenke Jesu auf unserem Weg mit ihm. Jesus hat die Kirche gesandt, um den Menschen nach der Sünde wieder aufzurichten. Und diese Vollmacht, Sünden nachzulassen, wurde von den Aposteln durch das Gebet und Handauflegung, das heißt durch die Kraft des Heiligen Geistes, an die Nachfolger der Apostel weitergegeben, die Bischöfe in der Kirche und von diesen auch an die Priester weitergegeben. So geschieht es im Sakrament der Versöhnung, im Sakrament der Buße, in der Beichte, in der der Priester Jesus repräsentiert. Wir begegnen hier wie in allen Sakramenten Christus, vermittelt durch den Priester, der deshalb eine Stola trägt zum Zeichen dafür. Gott allein kann die Sünden vergeben, weil Jesus, der Sohn Gottes, ist, sagt er von sich, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Er übt diese göttliche Vollmacht aus: Deine Sünden sind dir vergeben, wie im Markus-Evangelium Kapitel 2 oder im Lukas-Evangelium Kapitel 7. Und mehr noch eben, wie ich schon sagte, Kraft seiner göttlichen Autorität gibt er es über seinen Aposteln, den Nachfolgern der Apostel, seinen Berufenen, die er in besonderer Weise eben in diesen Dienst nimmt, für ihn zu wirken in der Kirche, in diesem Dienst der besonderen Nachfolge im Sakrament der Weihe. Wir wollen nun das Sakrament der Buße genauer anschauen und werden dazu das biblische Gleichnis des verlorenen Sohnes oder des barmherzigen Vaters betrachten im Lukas-Evangelium Kapitel 15, Verse 11 bis 25. Schauen wir kurz seinen Weg an und lassen wir uns von dort her die Schritte der Beichte erklären. Das Gleichnis beginnt ja: Ein Mann hatte zwei Söhne, der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater: Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Und so kennen Sie sicherlich dieses Gleichnis, und wir werden es auch jetzt im Verlauf eben in Verbindung eben mit dem Verlauf der Beichte auch dieses Gleichnis immer wieder hören und auch die entsprechenden Abschnitte aus dem Gleichnis eben im Gegenüber zur Beichte setzen und hören. Gib mir. Der jüngere Sohn will sein eigenes Vergnügen und hat nur das im Kopf, wie es seinem Vater und seinem Bruder dabei geht, ist ihm völlig gleichgültig. Er liebt sie anscheinend beide nicht mehr genug. Ja, er lässt sich in den Egoismus treiben. Da spüren wir dieses Fehlen der Liebe. Der Sohn misstraut dem Vater. Ist das hier wirklich ein gutes Leben, das ich hier beim Vater habe, mit Arbeit jeden Tag? Der Sohn meint es besser zu wissen, der jüngere Sohn, wie sein Leben gelingen würde. Deshalb trennt er sich vom Vater. Und der Vater gibt ihm sein Vermögen. Er lässt seinen Sohn wie Gott uns völlig frei. Denn Liebe schenkt immer auch Freiheit. Man lässt den anderen Entscheidungen selbst fällen, auch dann, wenn der Weg ins Verderben führt, früher oder später führt jeder egoistische Weg nicht einen guten Weg, sondern immer auch einen Weg ins Unheil. Und so lässt der Vater ihn in seiner Freiheit gehen. Er zwingt ihn nicht. Das heißt, es geht uns schlecht, so auch hier. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die Schweine fraßen. Aber niemand gab ihm davon. Nicht einmal, denn ja, dieses, was die Schweine bekamen, davon bekommt er auch nichts. Er ist völlig am Ende. Nun kann er sich selbst nur noch völlig aufgeben und im Elend untergehen oder umkehren. Der jüngere Sohn, der ganz unten angekommen ist im Elend, er entscheidet sich für den Umkehrweg zum Vater.
Herr, ich komme zu dir, so dieses Lied. Und darum geht es auch in der Beichte beim Sakrament der Versöhnung. Bei uns im Studio in Balderschwang hier bei Radio Horeb ist Benefiziat Tobias Brandl. Es geht weiter im Vortrag Barmherzigkeit Gottes und das Sakrament der Versöhnung.
Wie sieht nun dieser konkrete Umkehrweg aus? Am Beispiel des Gleichnisses des verlorenen Sohnes, dieser Umkehrweg, der gleichsam zu einem Heilsweg wird. Es sind diese 5 Bs, wie wir sie auch bezeichnen, dieses Besinnen, Bereuen, Bekennen, Büßen, die Wiedergutmachung und das Bessern, der Vorsatz. Schauen wir das anhand des Gleichnisses genauer an. Zum Ersten eben das Besinnen. Dieser Weg beginnt mit dem Nachdenken, mit der Besinnung. Der Sohn im Gleichnis kommt erst zur Besinnung, als es ihm schlecht geht. Da ging er in sich, heißt es. Wir müssen es nicht so weit kommen lassen. Wir können auch schon früher über unser Leben nachdenken, wir Glückliche, nicht bis es uns wirklich erst schlecht geht. Bei diesem Nachdenken ist es gut, uns die Fragen zu stellen, wie siehst denn du das, Jesus? Was freut dich denn? Was verletzt dich? Was wünschst du dir anderes in meinem Leben? Damit wir das tun können, müssen wir zum Heiligen Geist beten, um die Erleuchtung bitten, um das rechte Erkennen. Er hilft uns, uns selbst immer besser zu verstehen, zu erkennen. Es ist gewissermaßen eine christliche Pflicht, die Gewissenserforschung, die wir am sinnvollsten vor der Beichte pflegen können und die wir auch täglich üben können, am Abend auch vor dem Zu-Bett-Gehen in kurzer Art und Weise. Viele, die meinen, nicht sündhaft zu handeln und sündenlos zu sein, das heißt, ohne Sünde zu sein, heben oftmals Selbstgefällige vor, niemanden, wie wir schon gehört haben, niemand getötet, nichts gestohlen zu haben und nichts in Brand gesteckt zu haben. Das ist schon alles, was für sie mit der Beichte verbunden ist. Bei einem solchen Gespräch gibt es kaum jemanden, der auch die Sünde der Unterlassung erwähnt. Gegenstand der Beichte ist ja nicht nur die begangene Sünde, sondern auch eine unterlassene gute Tat, die hätte getan werden können, vor allem aber die Gott und dem Menschen nicht erwiesene Liebe. Die Liebe ist das größte Gebot des Gesetzes. Nicht erwiesene Liebe ist die größte Sünde gegen das Gesetz. Für den Christen ist das Evangelium Jesu Christi dieses Gesetz. Und so hilft uns der Gewissensspiegel, wenn wir ihn immer wieder zur Hand nehmen. Also es gibt da keine Vorschrift in Vorbereitung der Beichte, doch es gibt eben diese Einladung und diese große Hilfe, den Beichtspiegel, den Gewissensspiegel zu verwenden. Eben, er ist eine große Hilfe bei der Erkundung unseres eigenen Ichs und unseres gegenwärtigen Zustands. Und so können wir ihn gewissermaßen wie einen Spiegel eben anschauen, unser Leben betrachten. Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir unser Leben anschauen können vor der Beichte. Es gibt so diesen allgemeinen Gewissensspiegel, der unterschiedlichste, ja, wesentliche Lebensgebiete berücksichtigt. Er ist besonders geeignet für diejenigen, die längere Zeit nicht mehr gebeichtet haben oder sich über einen längeren Lebensabschnitt prüfen möchten. Oder wir schauen die 10 Gebote an, ganz konkret, oder auch, wenn wir immer wieder bedenken, ja, dass die 10 Gebote ja auch immer in den Gewissensspiegel mit eingearbeitet sind, dass wir uns daran orientieren, an den 10 Geboten um uns zu prüfen, unser Leben anzuschauen auf diesem Weg zur Beichte. Oder auch die Seligpreisungen, die wir in der Heiligen Schrift finden, sie sind eine große Quelle, eine große Hilfe zur Überprüfung unseres Seelenzustands, eine große Hilfe, unser Gewissen zu erforschen, die Stimme Gottes sprechen zu lassen in unser Leben hinein. Oder auch diese vier Beziehungsebenen in Erwägung zu ziehen, wie sieht mein Leben einfach in der Beziehung zu Gott aus, zu meinem Nächsten, zu mir selbst oder auch zur Schöpfung. Dass wir die Gebote der Kirche anschauen, betrachten, dass wir die sieben Hauptsünden einmal anschauen, welche oder wie kommen sie in meinem Leben in Erwägung, wo finden sie Platz in meinem Leben, die mich ja von Gott entfernen, die mich fernhalten von ihm, ja sogar trennen. Eben die Hoffart, der Geiz, die Unkeuschheit, der Neid, die Unmäßigkeit, der Zorn, die Trägheit. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Beichte ist auf gewisse Weise eine Selbstanklage, die wir mit großem Vertrauen angehen dürfen. Diejenigen, die nicht damit vertraut sind, haben oft Angst, nicht vor der Beichte selbst, sondern vor dem Priester, und somit plagt sie die unnötige, unerträgliche Frage, was wird er dazu sagen? Doch diese Frage soll uns nicht beunruhigen. Für uns ist wichtig, was und wie wir etwas sagen. Eben auch in diesem Bewusstsein, dass wir zu ihm kommen, dass Jesus seine Arme offen hält und uns empfängt, dass wir zu ihm kommen. Wir müssen uns bewusst, bereitwillig, ganz und gar und reuevoll vor Gott und seinen Stellvertreter hinstellen wollen. Wir dürfen dies so tun. Das ist die erste Bedingung, ja, dieses Geschenk eben, uns auf diese Versöhnung einzulassen. Und so ist es mit der Gewissenserforschung notwendig, die eigenen Gedanken, Worte, Werke und Unterlassungen zu überprüfen, dass wir sie dann entsprechend aufrichtig, offenherzig, zunächst vor dem eigenen Gewissen und dann vor Gottes Stellvertreter bekennen können. Das eigene Bewusstsein soll das eigene Gewissen anklagen, ausführlich, kompromisslos, überzeugend, mutig und unnachgiebig, um es einmal so zu benennen, aber eben immer im großen Vertrauen, dass ich zu ihm komme, dass ich zu seiner Barmherzigkeit komme. Das ist die erste Voraussetzung für eine gute, ja und gültige Beichte. Und so kommen wir zum nächsten Schritt, der fast mit dem ersten Punkt der Besinnung, unser Gewissen zu erforschen, zusammengeht, nämlich das Bereuen, die Reue. Der verlorene Sohn sieht ein, dass er gesündigt hat, und er bereut dies. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen. Es gibt Dinge in unserem Leben, die wir schnell bereuen, weil wir sofort spüren, dass es nicht gut war. Zum Beispiel ein ungutes Wort, das andere verletzt hat. Und dann gibt es Dinge, die wir auf eine Art schön und angenehm erlebt haben. Die Sünde hat ja immer auch einen Reiz, eine Art Genuss, sonst würden wir so etwas nicht tun. Bei solchen Dingen können wir in unserem Gefühl die Reue nicht so gut spüren, doch auch hier gibt es einen Weg. Reue ist ja nicht immer unbedingt gleich, was wir in unserem Gefühl erfahren können. Bei der Reue ist die Erkenntnis auch entscheidend. Ich habe nicht nach Gottes Wille, nicht zum Wohl des Nächsten und nicht zu meinem Heil gelebt. Ich habe Gott damit nicht geehrt, ihm keine Freude gemacht. Aus dieser Erkenntnis wächst das Nein zur begangenen Tat. Die Reue ist das Entscheidende beim ganzen Weg, denn ohne Umkehr kann uns Gott die Schuld nicht vergeben. Ohne dass der Sohn heimkehrt, hätte ihn der Vater nie umarmen können. So heißt es dann, dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Das ist ein großartiges Geschenk, denn in jeder Beichte haben wir die Gelegenheit, das Leben neu zu begreifen. Wir drehen uns um und sehen, Moment mal, was ist das Leben? Was ist sein Sinn? Was ist eigentlich richtig? Jedes Mal, wenn wir bereuen, wenn wir uns umdrehen, ist das ein Neuanfang. Wir können lernen, das Leben von Gott her zu begreifen. Zum Wesen der Beichte gehört die Reue und der feste Vorsatz, nicht mehr sündigen zu wollen. Zu bereuen bedeutet, tief im Inneren zu bedauern, dass wir Gott und unsere Nächsten verletzt haben oder auch uns selbst oder in der Schöpfung etwas Ungutes getan haben. Wesentlich ist hierbei die Überzeugung, sich durch eine Sünde von Gott entfernt zu haben. Somit haben wir das Leben in der Gnade verloren, sind vom Weg des Heils abgeirrt und haben der Güte Gottes eine große Beleidigung zugefügt. Dieses Wissen, ja, wird, darf, ja, soll diesen Schmerz, diese Trauer im Herzen hervorrufen, den ich liebe, ich habe ihm wehgetan. Also so Reue im wahrsten Sinne des Wortes erleben und so zur Beichte kommen. Und so möchte ich auch noch kurz hier erwähnen, es gibt ja diese zwei Arten der Reue. Zum einen die vollkommene Reue und die unvollkommene Reue, je nachdem, aus welchem Motiv heraus wir bereuen. Wenn die Reue aus der Liebe zu Gott, der über alles geliebt wird, hervorgeht, wird sie die vollkommene Reue genannt. Wenn wir beten, von Herzen bereue ich alle meine Sünden, weil ich Gott, mein liebstes und höchstes Gut, so sehr verletzt habe, ich will mir große Mühe geben, meinen Vorsatz zu halten, um mich zu bessern. Jesus, segne mich und hilf mir. Und dann ist hier die sogenannte unvollkommene Reue. Sie kommt ebenfalls von Gott unter dem Anstoß des Heiligen Geistes. Sie erwächst aus der Betrachtung der Abscheulichkeit der Sünde oder aus der Furcht vor der ewigen, ja vor diesem ewigen Verlorensein auf Gott hin und weiteren Strafen, die dem Sünder drohen könnten. Wenn nicht die Liebe retten kann, liebe Hörerinnen und Hörer, dann kann ja noch die Angst retten, denn diese Angst ist der Anfang der Weisheit, die uns hinbewegt auf dieses zu ihm hin, der uns allein retten kann, zu ihm, diesem Gott der Barmherzigkeit. Ohne Reue, ohne das aufrichtige und tiefe Bedauern ist eine gute Beichte nicht möglich. Unser Bewusstsein, dass wir schuldig geworden sind, kann das tiefe Bedauern im Herzen auslösen. Echte Reue ist undenkbar ohne den Wunsch und den festen Vorsatz, mit dem Sündigen aufzuhören. Diese Entscheidung ist der wesentliche Teil der Reue, eine notwendige Wirkung, wenn ich so sagen möchte, ja. Der Bruch mit der Sünde muss bei den Wünschen, den Absichten und den Entscheidungen entschieden sein. Das verstehen manche nicht und sagen, dass sie sicher sind, dass sie wieder sündigen werden. Sie kennen sich, sie haben es so oft versprochen und haben doch wieder gesündigt. Damit wir uns richtig verstehen, liebe Hörer und Hörer, es wird nicht verlangt, dass wir niemals fallen. Man verlangt und es wird erwartet, dass wir gegen die Sünde ankämpfen wollen mit aller Entschiedenheit. Ich will nicht mehr sündigen. Wir sollen jede Gelegenheit meiden, welche uns zu einer Sünde führt. Diese Entschlossenheit, um diese geht es, muss dann, ja darf in jeder Beichte spürbar sein, sichtbar sein. Also der Priester muss diese Entschlossenheit auch erkennen können. Und das ist wichtig für eine heilsame, für eine gute, gültige Beichte. Kommen wir zum dritten Punkt in dieser Umkehrhaltung, ja, in diesem dritten Punkt des Bekennens, Bekennen. In dieser Umkehrhaltung kehrt der Sohn zurück. Er hat auch ein entsprechendes Bekenntnis vorbereitet. Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Das ist ein ganz wichtiger und oft auch schwieriger Punkt. Ganz ehrlich zu sein, ja, ganz schwierig, denn Dinge konkret zu benennen, auszusprechen, nicht kleinreden, sich nicht selber entschuldigen und so weiter, das ist oft eine große Herausforderung. Das sehen wir, die Beichte kostet uns hier zwei Dinge. Erstens persönliche Umkehr, diese Bereitschaft, diesen Willen und dann zweitens eine Überwindung, diese Dinge klar, direkt, konkret auszusprechen. Oft werden wir daran gehindert, wenn wir uns schämen, wenn wir es nicht wagen, es auszusprechen oder es kleinreden, eben wenn wir uns daran nicht überwinden. Beten wir auch eben immer vor der Beichte, dass wir uns überwinden können, dass wir uns nicht zurückweisen lassen, auch wenn wir uns bisweilen schämen, manchen Dingen, wo wir Schwierigkeiten haben, sie wirklich zu bekennen. Bei der Beichte ist also die Aufrichtigkeit beim Sündenbekenntnis notwendig. Es ist notwendig, beim Beichtvater die Sünden aufrichtig zu bekennen, die Seele zu öffnen, ohne zu verschönern und zu rechtfertigen. Wir legen hier Rechenschaft über uns selbst ab und sollen auch nicht die Sünden anderer beichten. Andere Menschen sollen hier jetzt in diesem Sinne nicht dabei sein, so, also ausgeschlossen bleiben in dem Sinne, dass wir wirklich bei unseren eigenen Sünden bleiben. Das sind wirklich Bedingungen für eine gute Beichte. Das ist am schwierigsten oft. Aufrichtigkeit beim Sündenbekenntnis. Man muss oft seinen eigenen Hochmut bekämpfen, jeden Widerstand, ja, quasi zermalmen, jegliche Scham bekämpfen. Und so macht es Sinn, auch den heiligen Erzengel Michael anzurufen, zu bitten, dass er uns doch helfe, vor der Beichte uns beistehe, dass wir die Dinge klar und konkret aussprechen können. Der Mensch, der vor Gott, vor sich selbst und vor dem Beichtvater aufrichtig und mutig seine eigene Sündhaftigkeit bekennt, ist der Vergebung wert. Trotz all seiner Sünden mögen sie auch zahlreich und entsetzlich sein und die menschliche Fantasie gar übersteigen. Gott wartet auf dich, Gott wartet auf uns im Bekenntnis unserer Sünden. Vielleicht hier auch noch kurz, ist auch wichtig im Bekenntnis der Sünden, im Bekenntnis der sogenannten Todsünden und lässlichen Sünden. Ich möchte es hier und kann es hier leider nur ganz kurz ansprechen. Das regelmäßige Bekenntnis unserer lässlichen Sünden ist für uns eine Hilfe, unser Gewissen zu bilden, gegen unsere bösen Neigungen anzukämpfen, uns von Christus heilen zu lassen und im geistigen Leben zu wachsen, so heißt es auch im Katechismus unserer Kirche. Es ist sehr nützlich, die lässlichen Sünden zu beichten, denn auch hier wird die Beziehung zu Gott getrübt, es ist Staub auf der Seele sozusagen. Denn jetzt einmal genau genommen ist es nicht unbedingt zwingend, ja, unsere kleinen Dinge, diese alltäglichen Fehler im Einzelnen so in das Bekenntnis der Beichte zu bringen, aber es ist nachdrücklich von der Kirche empfohlen, eben wenn wir das sehen, wie auch diese kleinen Dinge diese Beziehung zu Gott trüben und stören können. Halten wir uns nicht zurück, auch diese kleinen Dinge, so gut wir sie erkennen können, in die Beichte zu bringen, beim Namen zu nennen. ganz ehrlich und offen zu bekennen, wir werden umso freier sein. Und die schweren Sünden, die Todsünden, ich habe sie ja erläutert, auch im letzten Vortrag, in dieser Vortragsreihe, werden von Gott nur durch das Sakrament der Beichte verziehen. Nur dort können wir diese wirkliche heilende Vergebung empfangen. Wir sollten sie immer sofort bereuen und baldmöglichst beichten, wie natürlich auch verstehen wir uns da auch richtig. Ja, wir dürfen sie nicht ausspielen gegen die lässlichen kleinen Sünden. Natürlich auch die kleinen, die lässlichen Sünden beichten, soweit wir sie erkennen. Aber das Gewicht der schweren Sünde, wir müssen sie beichten. Wir sollten sie baldmöglichst in das Sakrament der Versöhnung bringen. Wir sollten die wichtigen Umstände nennen und so gut wir können auch die Häufigkeit, wie wir sie begangen haben, benennen. Es ist schon so, wer eine schwere Sünde absichtlich verschweigt oder so absichtlich undeutlich benennt, dass der Beichtvater sie nicht verstehen kann, ja, es geht so weit, dass er sogar ungültig beichtet. Es findet dann selbst gar keine Sündenvergebung statt. Wie gesagt, wenn er sie absichtlich verschweigt oder absichtlich so undeutlich sagt, dass der Beichtvater sie nicht hören kann. Das ist also ganz wichtig. Und wenn man eine schwere Sünde absichtlich eben verschwiegen hat, muss man diese beim nächsten Mal beichten, bald wie möglich, und zugleich auch sagen, wie oft man sie absichtlich bei früheren Beichten verschwiegen hat. Man muss auch die anderen, wenn noch andere Sünden bekannt sind, die diese seit der letzten gültigen Beichte begangen wurden, nochmals benennen. Es ist wichtig, so wirklich Heil zu finden, aufzuräumen in unserer Seele, dass wir wirklich gültig und heilsam beichten können. Kommen wir zum vierten Punkt. Oder vorher möchte ich noch sagen, eben in der Lossprechung geschieht das, was kein Mensch einem anderen zusprechen kann. Wir müssen uns das immer wieder vergewissern. Die Gewissheit der Vergebung durch das Wort des Priesters. Ich spreche dich los. So weiß ich, dass mir Gott für immer vergeben hat, so wie sie auch diese Jugendliche angesprochen hat in diesen Zeugnissen, die wir eingangs gehört haben. Ich höre es, er legt mir die Hand auf, der Priester, er spricht es mir zu. Ja, Gott vergibt mir meine Sünden. Er vergibt mir so, dass Gott nie mehr auf diese Sünden zurückkommt. Sie sind endgültig und für immer ausgelöscht und weg. Welch ein Geschenk, welch eine Zusage, welch eine Einladung, liebe Hörerinnen und Hörer. Und so kommen wir zum vierten Punkt, nämlich zum Büßen, zur Wiedergutmachung, zum vierten B, Büßen. Die Wiedergutmachung besteht darin, dass ich das, was an mir liegt, in der Beziehung zu mir selbst, zu den Menschen, zur Gesellschaft und Kirche wieder in Ordnung zu bringen. Also, was kann ich klären? Wo habe ich etwas vielleicht Gestohlenes zurückzugeben? Wie kann ich die Verletzung wieder gut machen? Wie weit ist es möglich? Was kann ich hier wieder in Ordnung bringen nach der Beichte? Wo kann ich mich wirklich bemühen oder wo ich um Verzeihung bitte, wo ich einen Menschen verletzt habe? Die Buße, die der Priester aufgibt, will dann auch ein Heilmittel sein, gewissermaßen ein Medikament für den weiteren Weg sein. Sie will mir auf dem neuen Weg helfen. Das kann ein Gebet oder etwas anderes sein. Durch dieses Gute überwinden wir dann das Schlechte, das wir getan haben. Im Beispiel vom verlorenen Sohn wird dieser einsehen, dass er durch seinen eigenwilligen Weggang vom Vaterhaus sowohl den Vater als auch seinen Bruder verletzt hat. Beide waren ihm egal, gleichgültig. Diese beiden Beziehungen aufzuarbeiten, wäre dann die Aufgabe seiner Buße. Und dann in neuer Weise mit dem Vater und auch mit seinem Bruder in Frieden und Dankbarkeit zu leben. Beziehungen aufarbeiten, soweit das in meinen Möglichkeiten steht, durch das Gebet auch wieder aufarbeiten, diese Beziehungen, um Vergebung bitten, um wieder miteinander gut leben zu können. Und so kommen wir zum fünften Punkt, zum fünften B, das Bessern, der Vorsatz. Nun stellt sich die Frage, was kann mir helfen, innerlich weiterzukommen? In diesem Sinn ist ein Vorsatz eine wertvolle Hilfe. Die beiden Brüder im Gleichnis werden hier die Frage stellen, was hilft uns, was hilft mir, unsere gegenseitige Freundschaft zu vertiefen, wenn wir das Gleichnis so weiterdenken würden? Wie können wir gemeinsam in der Freundschaft zum Vater wachsen? So kann die Beichte eine Chance zum Fortschritt werden in unserem Leben. Sie ermöglicht den Neuanfang und ermutigt zu einem besseren, erfüllteren Leben. Das Wesentliche der Beichte, wenn ich es so sagen darf, sind nicht unsere Sünden, sondern die Liebe Gottes und sein Wunsch, uns zu vergeben und zu heilen. Das Gleichnis spricht darum auch von der unglaublichen Freude des Vaters zu vergeben. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten: Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es, wir wollen essen und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie begannen ein fröhliches Fest zu feiern, so heißt es da im Gleichnis im Lukasevangelium. Der Vater kennt bei der Rückkehr seines Sohnes nur eines: Freude. Als erstes erfährt der Sohn die übergroße Freude des Vaters. Vielleicht hat er auf dem Weg nach Hause alle möglichen Szenarien in seinen Gedanken durchgespielt, wie der Vater möglicherweise reagieren könnte und wie er dann wiederum darauf antworten würde. Auf jeden Fall rechnete er mit Vorwürfen und Strafe. Aber dass der Vater voller Freude auf ihn zulaufen, ihn umarmen würde, das war für ihn undenkbar. So wie der Vater sollten auch wir reagieren, wenn andere ihre Fehler bereuen und neu auf uns selbst zugehen, wenn wir uns ein Beispiel an dieser Freude nehmen, die vergibt und nicht mehr auf die Fehler der anderen zurückblickt. Der Vater umhüllt den Sohn mit seiner Liebe wie mit einem Festgewand. Und nun wird der Sohn wieder in die Welt des Vaters aufgenommen und völlig rehabilitiert. Er erhält das Festgewand sowie Siegelvollmacht und Schuhe zurück. Alle Erinnerungen an die eigene Sünde und an die schmerzhafte Vergangenheit sollen völlig geheilt werden. Der Sohn soll sich neu rehabilitiert und angenommen wissen und fühlen, ganz befreit sein. Er weiß um diese totale Freude, Liebe, ja, er erfährt dieses Geschenk dieser Liebe und Barmherzigkeit. Welch großes Geschenk, liebe Hörerinnen und Hörer, und wenn wir das betrachten, und ich lade uns ein, dass wir dieses Geschenk der Beichte immer wieder betrachten und nachsinnen, um was es wirklich in der Tiefe geht. Bleiben wir nicht an der Oberfläche, so ich muss halt jetzt mal zur Beichte gehen, ich sollte mal wieder gehen und so weiter, sondern entdecken wir diese Tiefe, ja, diese Freude, wie Jesus auf uns wartet, im Beichtstuhl auf uns dort, wo wir zu ihm kommen, im Sakrament der Versöhnung, er wartet auf uns. Beten wir darum, dass wir gut beichten können. Beten wir, bitten wir den Heiligen Geist, dass wir bereit sind und aufrichtig mit offenem Herzen kommen können, ohne Angst und mit Mut, dass wir es wirklich aussprechen können. Und so die Barmherzigkeit, diese Vergebung Gottes empfangen und neu beginnen können. Und so wollen wir zum Abschluss beten und so darf ich Ihnen auch den Segen spenden zum Abschluss. Jesus Christus, danke für deine unglaublich große Liebe, mit der du unsere Sünden ans Kreuz getragen hast. Danke, du bist auch immer wieder und dann auch unter uns in diesem Sakrament der Versöhnung. Du willst unser Leben von allen Verletzungen und Demütigungen durch die Sünde heilen. Du willst uns aufrichten und neu machen. Danke für dein Erbarmen, das du uns in besonderer Weise im Bußsakrament schenkst. Wir bitten dich, schenk uns den Heiligen Geist, damit wir ehrlich unser Leben anschauen können. Gib uns den Mut, ja eine heilige Entschiedenheit, damit wir uns von aller Sünde abwenden und wie der verlorene Sohn uns ganz deinem Herzen zuwenden können, immer wieder neu. Wir preisen dein Erbarmen und deine grenzenlose Güte. Und dazu segne, stärke, schütze und richte sie auf und führe sie der allmächtige und dreifaltige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke, Herr Benefiziat Brandl, für diesen Vortrag. Danke auch Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Dabeisein. Viel Mut, viel Freude bei der nächsten Beichte, beim Sakrament der Versöhnung. Das wünscht Ihnen Marion Kuhl.